Letzte Woche noch der Jubel. Jesu Einzug in Jerusalem. 3 Jahre Trainingscamp mit den Jüngern. 3 Jahre Lehre. 3 Jahre Unterweisung. 3 Jahre Wunderheilung. Alles mündet in diesem Finale. Und Jesus wusste genau, was kommt. Und zwischen letztem Sonntag und dem heutigen Karfreitag war dann eine Woche voller Hochspannung. Dann gab es da die Tempelreinigung, den Verrat von Juda, den letzten Kelch, das letzte Brot und dann Jesu Verurteilung in der letzten Nacht, als wir schliefen. Ein Hin- und Hergeschiebe zwischen den Palästen, bei denen die Gerechtigkeit auf der Strecke blieb. Jesus wird durch die Nacht geschleppt wie ein Paket, das niemand haben will. Vom Hohen Rat zu Pilatus. Man suchte Schuld, fand nur Lügen. Von Pilatus zu Herodes. Jesus als Gottes Sohn, scheinbar schwach. Seit wann das denn? Von Herodes wieder zurück zu Pilatus. Und hier bricht die Stimmung der Menschenmenge. Das Hosianna von letzter Woche ist zu einem giftigen Kreuzige ihn geworden. Und heute? Heute stehen wir alle nicht mehr am Straßenrand und beten Palmen und breiten die Jacken aus und so weiter. Wir stehen auf dem Hügel. Wir stehen hier direkt an der Schädelstätte. Das Echo des Jubels ist verflogen. Der Staub hat sich mittlerweile längst gelegt. Und was bleibt, ist der nackte Blick auf das Kreuz. Ein unschuldiger Mann zwischen zwei Mördern. Und in diesem Text, den Jonathan gelesen hat, in Lukas 23, werden wir hineingezogen in diesen Abgrund. Dorthin, wo es weh tut. Und schauen wir genau hin. Inmitten dieser Grausamkeit geschieht etwas vollkommen Unerwartetes. Lukas zeigt uns einen Jesus, der selbst im Sterben nicht verstummt. Er zeigt uns eine Liebe, die sich ja auch gar nicht verteidigen muss. Und er zeigt uns, wie Jesus selbst im Tod Macht und Mittel in der Hand hält. Und wir sind jetzt heute hier, während wir alle auf Golgatha stehen, nicht einfach da, um einem Hinrichtungsprotokoll beizuwohnen. Nein, wir wollen hinhören. Denn in Lukas 23 wird das Kreuz zum Brennglas. Hier bündelt sich Gottes ganze Gnade in einem letzten Atemzug. Und wir wollen diesen Text in 4 Etappen durchlesen. Es macht durchaus Sinn, die Bibel aufgeschlagen zu haben. Ich werde immer die Verse mitnennen, dass ihr ungefähr da auch mit reingucken könnt. In Versen 33 bis 38 sehen wir, wie ein König gekreuzigt wird. Dann 39 bis 43, wie ein Mörder begnadigt wird. Und dann 44 bis 46, wie ein Bund erfüllt wird. Und am Schluss etwas für uns. Die letzten 3 Verse, wie eine Reaktion erwartet wird. Es muss so circa 9 Uhr morgens gewesen sein, als sie mit der Kreuzigung begannen. Und während Lukas die blutrünstige Tat sehr nüchtern beschreibt, so führt er uns vor Augen, wie intensiv die Verachtung war. Endlich waren die Obersten, die religiösen und politischen Anführer des jüdischen Volkes am Ziel. Konnten sie doch zeigen, dass Jesus letztendlich doch nicht der König war, der er behauptete zu sein. Sonst wäre er doch sicherlich nicht am Kreuz gelandet. Was hatten sie noch letzte Woche gefeixt, als die Menschenmenge rief, Hosianna und so weiter, als die Menge den Einzug in Jerusalem regelrecht feierte? Sie standen da mit geballten Fäusten, während die Menge jubelten und befahlen Jesus, Meister, weise deine Jünger doch endlich mal zurecht. Und was antwortet Jesus? Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Ja, und nun schwieg tatsächlich die Menge. Das Volk stand da und sah zu, in Vers 35. Aber auch die Jünger schwiegen. Ja, die waren noch nicht mal da, schon längst geflogen, zu gefährlich. Und natürlich standen dann mit den Obersten auch die Soldaten. Endlich konnten auch sie mal zeigen, wer hier der Herr im Haus ist, wer das Sagen hat, wer Macht hatte und wer nicht. Und um diesen Möchtegern-König beim Sterben noch einmal so richtig zu demütigen, da erschufen sie so eine richtige Show. Sie haben das regelrecht gefeiert. Behauptet er ist der König, soll er sein Königtum haben. Was hat ein König? Ein König hat einen Thron. Da hast du deinen Thron am Kreuz angenagelt. Erhöht sogar. Ein König braucht einen Banner. Das hat er auch bekommen. Ein Schild, dieser ist der König der Juden. Sogar in drei Sprachen. Das muss auch ein richtiger Spaß gewesen sein, international erfahren, unser König. Und ein König braucht auch einen Hofstaat, Minister, die hin und her huschen, Ratschläge geben. Auch die hat er bekommen. Man nagelt ihn zwischen zwei Übeltäter links und rechts von ihm. Und tatsächlich, Jesus ist ein König. Aber sein Königreich sah ganz anders aus, als sie es dachten. Das zeigt Jesus, indem er sein erstes königliches Dekret verkündet. Wo finden wir das? Anstatt sie zu verurteilen, bittet er Gott, diesen Übeltätern, diesen Soldaten, diesen Obersten, ihnen zu vergeben. Der Grund? Sie wissen nicht, was sie tun. Und tatsächlich, die Römer wussten buchstäblich nicht, was sie da taten. Für die Soldaten war es nur ein weiterer Unruhestifter. Klar, der Schuldspruch war nicht so überzeugend, aber Unruhe wollten wir hier auf keinen Fall haben. Und dann die Obersten, die Theologen. Sie handelten aus einer tiefen geistlichen Verblendung. Sie dachten, sie schützen das Gesetz, während sie den Urheber des Gesetzes ermordeten. Stell dir das mal vor. Jesus war bereits ausgepeitscht, als das hier passiert. Der Rücken war durch das Auspeitschen bis auf die Muskeln und Knochen regelrecht zerfetzt. Das hing da so runter. Und an dieser Schädelstätte angekommen, wurde er erstmal auf das liegende Kreuz hingeworfen. Dann wurde er angenagelt. 10 bis 20 Zentimeter große Nägel, aber nicht durch die Hand. Das würde ausreißen. Nein, es wurde durch diese Handwurzel. Das wollte ja auch stabil sein. Dann die beiden Füße übereinander, noch ein Nagel. Und so hing er da. Bei jedem Atemzug dann musste man sich auf diesen Nägeln, die durch die Füße durchgeschlagen wurden, aufrichten, nur um Luft zu bekommen und wieder ausatmen zu können. Irgendwann, ah ja, und wenn man das macht, rutscht man mit seinem schon ausgepeitschten Rücken an diesen Balken hin und her. Aber man stirbt nicht durch Schmerzen, das war das Makabre. Das ist, was die Römer mit der Kreuzigung so zur Kunstform ausgebaut haben. Man stirbt durchs Ersticken, wenn man irgendwann mal sich nicht mehr aufrichten kann. Normalerweise schrien Gekreuzigte unter diesen grausamen, bestialischen Schmerzen Flüche und Verwünschungen aus an die Menge. Und das trug auch so ein bisschen zur Unterhaltung der Menge bei. Aber Jesus empfindet keinen Hass. Stattdessen bittet er seinen Vater um Vergebung für die Peiniger. Und hier müssen wir mal genau hingucken. Er sagt nicht: Ich vergebe euch. Was sagt er hier? Er bittet seinen Vater, ihnen zu vergeben, den ganzen Mördern. Wir müssen hier ganz klar sehen: Jesus sieht in diesem Moment, wo er angenagelt ist, wo er leidet, wo er sogar nicht nur unter den körperlichen Schmerzen leidet, sondern auch, dass die ganzen Leute ihn nicht mehr verstehen, tritt er als Anwalt auf. Er sieht sich nicht als Geschädigten. Könnt ihr euch das vorstellen? Er macht gerade den größten Schmerz überhaupt durch und er sieht es eine Sache zwischen den Menschen und Gott. Krass, oder? Unser Anwalt, Verteidiger. Und er liefert sogar noch einen Grund, Gott, mit, warum er es denen nicht anrechnen soll. Und zwar benutzt er hier das jüdische Rechtsprinzip, ihre Tat als Irrtum zu werten. Sie haben ja keine Ahnung, Gott. Ja, das ist böse. Aber irgendwann einmal werden sie vielleicht die Schuld ihrer Tat einsehen. Und dann wollte Jesus noch einen Rückgang zur Vergebung für sie haben. So traurig und brutal dieser Abschnitt auch ist, ist er trotzdem eine gute Nachricht für uns. Trotz all dieser Grausamkeit tritt Jesus für die Täter ein und verteidigt sie vor Gott. Und jetzt überleg mal, was die ihm alles angetan haben. Könnte es sein, dass es in deinem Leben irgendeine Tat geben könnte, rein theoretisch, für die er nicht auch für dich bei Gott eintreten würde, als dein Anwalt? Überleg mal, was könntest du noch machen, wo Jesus sagen würde: Okay, mit dem Kreuz, das habe ich ausgehalten. Ah, nee, das ist zu viel. Das ist unmöglich. Und nicht nur das, auch die Menge der Taten spielt in deinem Leben keine Rolle mehr. Er bietet sich an als der Anwalt. Nun hängt Jesus da in Vers 39 bis 43 als König in Schmerz und Spott, und die Zeit vergeht. Höllische Schmerzen, Durst und so weiter. Aber zu dem ganzen Spott der Menge, der Soldaten und der Obersten, wird es jetzt persönlich. Der eine Übeltäter will Befreiung von Spott, begreift aber nicht, wer da überhaupt neben ihm am Kreuz hängt und fängt auch mit an, ihn zu verspotten. Nun gab es da zwei Übeltäter und der zweite sieht aber als einziger klar, in der ganzen Volksmenge hier. Er sieht den blutenden Jesus und beginnt zu glauben. Und in diesem Bekenntnis sehen wir alles, was man für eine Umkehr braucht. Entgegen allem Spott und Hohn ist er sich bewusst, dass es einen Gott gibt und dieser heilig und zu fürchten ist, in Vers 40. Dann nimmt er sein Schicksal an. Während alle anderen selbstgerecht sind und vor allem der andere Mörder wahrscheinlich noch immer davon überzeugt ist, dass er ja nur das Richtige fürs Volk getan hat, bekennt dieser Übeltäter: Ich bin schuldig und habe die Verurteilung wirklich verdient. Vers 41. Er sucht keine Ausreden mehr und gibt niemandem mehr die Schuld. Und diese radikale Ehrlichkeit, diese Einsicht in die eigene Fehlerhaftigkeit, dafür gibt es ein Wort: Buße. Und schließlich, weil er erkennt, dass Gott gerecht ist und dass Gott keine Kompromisse macht bei der Heiligkeit, und weil er akzeptiert, er ist wirklich ein Sünder, da gibt es nichts zu, keine mildernden Umstände in seinem Fall, kann er schließlich zu Jesus kommen und ihn bitten. Er bittet ihn, irgendetwas zu tun. Er hat ja keine Ahnung, was dieser Jesus alles machen kann, aber irgendetwas zu tun, damit Gott ihm gnädig ist und die Schuld vergibt. Er sagt das einfach in Vers 42, gedenke meiner. Wenn man am Kreuz hängt, wird's kurz. Er glaubt tatsächlich, dass Jesus die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Er bittet nicht um Befreiung vom Schmerz, vom Kreuz, vielleicht noch ein bisschen, dass seine Nerven ein bisschen toleranter sind und so weiter. Er bittet um was viel Wertvolleres. Hier in dieser Situation bittet er nur noch um Gemeinschaft mit Jesus. Gedenke meiner heißt, er überlässt es sogar Gott, wie dieses Gedenken aussieht. Und wenn wir im Alten Testament gucken, vielleicht kannte er diese Stellen, dann sah es zum Beispiel folgendermaßen aus. Gott gedachte Noah und das Wasser kommt weg und die Arche kann landen. Gott gedachte Abraham und daraufhin rettet er Lot von Sodom. Gott gedachte der unfruchtbaren Hannah, sie wird schwanger und bekommt ein Kind. Aber in Psalm 25, glaube ich, sehen wir die beste Parallele. In Psalm 25, Vers 7, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, gedenke meine aber nach deiner Barmherzigkeit. Egal was passiert ist, ich bin fertig, jetzt muss deine Barmherzigkeit kommen. Und er sagt das in einem Moment, das müssen wir uns mal vor Augen führen. Jesus hängt komplett anscheinend äußerlich machtlos am Kreuz festgenagelt. Der ist fertig, äußerlich. Und dieser Übeltäter sagt, gedenke meiner. Er glaubt, dass Jesus das tatsächlich tun kann. Er ist hier der Einzige in der gesamten Kreuzigungsszene, der begreift, was wirklich vor sich geht. Jetzt können wir vielleicht sagen, ja, schön und gut, was hat er schon verlieren? Er hat kein Haus, keine Familie und so weiter. In der Situation alle Register ziehen, egal, nochmal, auch, vielleicht ist er ja Gott, vielleicht nicht, aber man kann es ja mal ausprobieren. Aber schauen wir mal genau hin. Die beiden Gekreuzigten waren vermutlich, so wie wir das aus dem Kontext sehen können, Raubmörder oder aufständische Zeloten, die gegen die römische Besatzungsmacht gekämpft hatten. In solchen Gruppen gilt, man verrät einander nicht und man schützt einander. Und vor allem zusammen ist man gegen die Besatzungsmacht. In solchen Gruppen gilt auch, dass man bis zum letzten Atemzug zusammenhält. Du kennst vielleicht ja die Ehre unter Piraten, ist vielleicht sowas Ähnliches. Und indem er in diesem Fall setzt er aber nicht seine Zukunft oder sein Haus oder so weiter aufs Ziel, sondern etwas, das Einzige, was ihm in so einer Situation noch geblieben ist. Und was hat er? Was hat er noch zu verlieren? Da war noch sein Stolz, seine Rechtfertigung, doch das Richtige gemacht zu haben, und sein Gesicht. Und wenn du jetzt dir das so vorstellst, dieser Räuber oder Mörder oder Zelot, wie er sich in voller Ohnmacht vor allen Leuten öffentlich praktisch komplett von sich selber lossagt. Leute, ja, okay, ich gebe zu, ich war schuld. Aber der hier, der hat tatsächlich recht. Es ist wirklich der König. Und von mir aus könnt ihr auch über mich genauso herziehen wie über ihn. Aber das ist es mir jetzt wert. Er verliert hier seine eigene Illusion, seine Unschuld, der Ehre bei den Mitgekreuzigten. Und diese Buße ermöglicht ihm schließlich die Umkehr. Und weil er in Vers 40 seine Schuld anerkennt, ist er in der Lage, Jesus in Vers 42 um diese Rettung zu bitten. Und jetzt müssen wir mal wissen, dass uns auch so eine Zunge zergehen lassen, wer er eigentlich war. Also ich habe recherchiert. Und ich kann, glaube ich, mit guter Sicherheit sagen, der war nie in einer Bibelstunde gewesen. Und ich habe auch hier noch nie nach dem Gottesdienst gesehen, wie er die Stühle, ich glaube, das ist die heiligste Aufgabe, glaube ich, die Stühle nach dem Gottesdienst zusammenstellen. Und er wusste auch noch nicht mal, wie man die Offenbarung richtig auslegt. Er hatte keine Ahnung, ob er ein Postpre- oder Amillennialist sein soll. Wie ist ihm wohl ergangen, als er in den Himmel eingetreten ist? Und manche von euch kennen ja den Prediger Alistair Beck. Er vermutet erstmal folgendermaßen. Also kommt dann hin und dann Engel machen Check-up. Ja, nur fürs Protokoll, in welcher Gemeinde bist du gewesen? Gemeinde? Ja, ich meine, bist du getauft und das Ganze? Nein. Okay, fangen wir vielleicht früher an. 10 Gebote. Kennst du die? Hast du alle gehalten? Immer und überall? Ja, schon. Aber das mit dem Töten, da wird schwierig. Okay, aber warum bist du dann hier? Ja, keine Ahnung. Ja, aber irgendeinen Grund muss es ja geben. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber der Mann an diesem mittleren Kreuz, der hat mir gesagt, ich kann kommen. Dieser Mann an dem mittleren Kreuz, der muss sagen, du kannst kommen. Das reicht aus. Mehr ist wirklich nicht nötig. Du brauchst keinen tollen christlichen Lebenslauf vorzuweisen. Du brauchst nicht mit Gemeindediensten angeben, nicht irgendjemanden hier theologisch beeindrucken. Ist alles nicht nötig. Du musst noch nicht mal einen starken Glauben haben. Auch vielleicht ein Werk, ein starker Glaube. Du musst nur dich selbst loslassen, alle deine Errungenschaften fallen lassen und an den Mann an dem mittleren Kreuz glauben. In 44 bis 46 ist es endlich Mittag geworden. Jesus hängt bereits 3 Stunden am Kreuz und wir lesen hier von 3 übernatürlichen Dingen, die hier passieren. Es ist eine Finsternis, was überhaupt nicht möglich war astronomisch. Sonnenfinsternis, da muss der Mond zwischen Sonne und Erde sein. Aber Passa wurde immer bei Vollmond gefeiert, also passt das gar nicht. Und selbst wenn es eine Sonnenfinsternis wäre, die ist immer nur 10 Minuten, hier sehen wir aber, es wird 3 Stunden lang dauern. Erinnert ihr euch noch an die Warnung von letztem Sonntag, was ich auch zu Beginn dieser Predigt erwähnt habe? Wenn diese schweigen, so werden die Steine reden, schreien. Und genau das passiert hier. Die Natur bebt. Und dann zerreißt der Vortrag im Tempel in 2 Stücke. Das war nicht irgendwie so ein Duschvorhang oder so, den wir auch zerreißen könnten. Das war so eine Wand von Vorhang, so Zentimeter dick, Meter weit tief. Kein Mensch zerreißt sowas und trotzdem von oben nach unten. Dieser Vorhang war nötig, um den heiligen Gott im Tempel von den unheiligen Menschen abzusondern. Und einmal im Jahr durfte der Hohepriester rein und stellvertretend für die Sünden dann opfern. Als Jesus nun stirbt, ist es, als würde Gott selbst diesen Vorhang wegmachen. Jetzt nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Das Opfer ist ein für alle Mal erledigt. Es ist nicht mehr nötig, dass Tiere stellvertretend sterben. Das war ja doch sowieso nur eine aufschiebende Wirkung auf dieses eine Ereignis. Und nun das 3. Wunder, wie Jesus stirbt. selbst hier im Tod ist das nicht etwas, das ihm so passiert. Okay, kann er nicht mehr atmen, tot. Nein, auch hier hält Jesus alle Fäden in der Hand. Wir lesen hier, dass er aktiv seinen Geist Gott übergibt. Jesus bestimmt sogar seinen eigenen Todeszeitpunkt. Das können wir nicht. Wir hatten bereits am Einzug in Jerusalem gesehen, wie Gott wunderbar alles vorbereitet hat, damit sein Erlösungswerk nicht gestoppt wird. Und wir können nachlesen, wie selbst der Eifer seiner eigenen Jünger nichts daran ändern konnte. Wo Petrus das Ohr abhaut, eine Revolution nochmal machen wird. Oder wie sie Jesus abschirmen wollten. All das hat nicht funktioniert. Nicht nur hier, sondern auch im ganzen Zeitplan sehen wir, wie Gott selbst in diesen dunklen Stunden alles nach Plan verlaufen lässt. 9 Uhr morgens, es war gerade Passa. Genau an diesem Tag, als Jesus aufgerichtet wurde am Kreuz, wurde das junge Passalamm geschlachtet. Dann um 9 Uhr morgen und dann um 3 Uhr nachmittags, als dann das Abendopfer begann. Genau das war die Zeit, als Jesus starb und sich selbst als das endlich perfekte Opfer anbot. Alles passierte genauso, zu der Zeit, wie es Gott bestimmt hatte. Gott lässt nichts anbrennen, wenn es um die Rettung der Menschheit geht. Und so merken auch die Obersten und Soldaten nicht, wie selbst ihr Zorn und Spott dazu beiträgt, dass Gottes Plan vorangeht. Gott überlässt nichts dem Zufall, um uns zu retten. In den letzten 3 Versen sind wir dann mit den 6 Stunden durch. Finsternis ist verflogen, 3 Männer hängen tot an ihren Kreuzen und Lukas bringt den Abspann, wie in einem guten Film. Genauso wie er am Anfang die schaulustigen Menschen vorgestellt und porträtiert hat, so stellt er auch nun verschiedene Menschengruppen vor und wie sie reagieren. Da ist zum Beispiel ein Hauptmann, der das sah und deshalb Gott preist, so nüchtern. Als Hauptmann war er vor 6 Stunden noch dafür verantwortlich, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Jetzt aber, wo er gesehen hat, wie anders Jesus stirbt, in den Tod geht, ändert er seine Meinung. Jesus war doch nicht schuldig. Und wie immer taucht auch die launische Volksmenge auf. Das gleiche Volk, das noch gejubelt hatte, das sich dann hat aufwiegeln lassen, das dann kreuzig ihn rief. Hier steht einfach lapidar, es schlägt sich an die Brust. Das ist so ein Trauerbekunden. Die Kreuzigung war wohl dann doch etwas ein bisschen tuck zu traurig und nicht so schön unterhaltsam wie die letzte gewesen. Aber auch das geht schon wieder zur Tagesordnung über. Und dann lesen wir noch von denen, die ihn kannten, weit entfernt. Wir lesen nur, wie sie reagieren. Sie sahen es. Nichts mehr. Weil sie ihn kannten, hatten sie wohl die Wunder gesehen. Sie hatten wohl Hoffnung gefasst. Einer, den wir kennen, der könnte der neue König für unser Volk sein. Aber jetzt hing er da, tot und ohne Möglichkeiten mehr. Was kann ein toter Mann schon bewirken? Und da ist noch eine Menschengruppe, die Lukas nicht ganz erwähnt. Wir. Auch wir haben uns jetzt dieses ganze Schauspiel angeschaut. Wie hätte Lukas dich in diesem Text geschrieben? Auch wenn dieser Bericht mittlerweile 2000 Jahre her ist, hat er 100% Gültigkeit weiterhin. Und auch du musst irgendwie auf diesen Text reagieren. Wir haben sogar noch Zeit zu reagieren. Aber der Zeitpunkt wird letztendlich kommen, wo wir entweder wie der eine oder wie der andere Übeltäter tatsächlich uns entscheiden müssen. Ich wünsche mir, dass du hier in Jesus genau den sehen kannst, in dem der eine Übeltäter ihn gesehen hat. Ein König, der in sein Reich kommt. Ein König, der volle Autorität hat, Sünden zu vergeben. Und wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann überlege gut, was für Hindernisse gäbe es da bei dir gerade. Und dann lass uns ins Gespräch kommen. Falls das bei dir schon der Fall ist, dann kann ich dir zusprechen, wie Jesus das den Übeltäter zugesprochen hat. Auch du wirst mit ihm im Paradies sein. Egal, was in deinem Leben passiert ist. Egal, ob Jesus das gut heißen konnte oder egal, wie dein Werke-Register aussieht. Du wirst mit ihm im Paradies sein. Sogar egal, was sonst noch passieren wird. Wahrscheinlich sind da noch ein paar Sünden, die noch begehen wirst und bitter bereuen wirst, weil es dir klar wird, oh Mann, der für mich so gelitten hat, dem habe ich wieder was reingewürgt. Das kann doch nicht sein. Trotzdem wirst du mit ihm im Paradies sein. Er vergibt gerne alle deine Sünden. Immer und immer wieder. Und so glaube ich, so traurig diese Botschaft von Karfreitag auch ist, mit dem einen Übeltäter können wir sagen, das ist wahrscheinlich die beste Botschaft überhaupt.